Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Dazu begrüßt Sie heute Georg Ehring. Herzlich willkommen. Es gibt ein weltweites Abkommen zum Schutz der Biodiversität. Die Weltnaturkonferenz in Kanadas Hauptstadt Montreal brachte vorhin ein Ergebnis. Über die dramatischen Stunden zuvor und den Inhalt des Abkommens gleich Fragen an Jule Reimer, die Konferenz für uns verfolgt. Der Emissionshandel, das wichtigste Instrument der Europäischen Union im Klimaschutz, wird weiterentwickelt. Fragen dazu an Christoph Balz von der Umwelt- und Entwicklungspolitischen Organisation German Watch. Die Bürgerbewegung Finanzwende fordert ein Recht auf Schuldnerberatung. Auch darüber berichten wir heute. Und wenn Ihnen die Realität zu trübe sein sollte, dann hilft vielleicht eine VR-Brille. Die Stiftung Warentest hat sie ausprobiert und wir schildern das Ergebnis im Verbrauchertipp. In Montreal geht der UN-Naturschutzgipfel zu Ende und er liefert auch ein Ergebnis. Am frühen Morgen Ortszeit einigten sich die Delegierten auf eine Abschlusserklärung und das nach sehr zähen Verhandlungen einschließlich Nachtsitzungen. Jule Reimer hat mit den Delegierten vor Ort die Nacht durchgearbeitet und mit ihr bin ich jetzt verbunden. Wie ist es denn letztlich zu dem Abschluss gekommen?
Ja, eigentlich geht man ja in so ein Plenum bei so einer Veranstaltung, bei so einer Abstimmung, wenn vorher alles geklärt ist. Und das dachten, glaube ich, auch alle. Aber es war leider nicht der Fall. Also der Vorsitzende, die Präsidentschaft, der chinesische Umweltminister Huang Rongqiu, der rief also dazu auf, dass jetzt alle das Abkommen annehmen sollen. Und dann meldete sich der kongolesische Vertreter und sagte, nein, er wolle aber einen Sonderfonds. Und das ginge hier jetzt leider nicht. Er solle bitte das ganze Abkommen in Klammern setzen. Und daraufhin gab es eine flammende Rede einer mexikanischen Vertreterin. Dann beriet sich die Präsidentschaft und wie es dann weiterging, das hören wir jetzt gleich mal in der englischen Übersetzung.
The support from the floor. I now propose that we adopt the package of L25 to L30. I do not see objection. The package is adopted.
Also er sagte, er hat einfach das Hämmerchen genommen und hat gesagt, wir nehmen das jetzt an. Ich sehe überhaupt keine Gegenstimmen. Und ehe irgendjemand was sagen konnte, fiel der Hammer. Und damit war das Ding angenommen. Nachher gab es noch ein bisschen Gezänk. Aber letztendlich war das mehr so ein Schaukampf gewesen. Also die Parteien, die sich da geärgert haben, die sind jetzt nicht hingegangen und haben gesagt, nein, nein, alles illegal.
Wird denn das Abkommen den Verlust von Ökosystemen und von Arten stoppen?
Es hat auf jeden Fall gute Ansätze dazu. Ob es jetzt wirklich alles stoppen wird, da muss man jetzt mal abwarten. Also wichtig ist das Leuchtturmziel, 30% Schutz von Landfläche und 30% Schutz von Meeresfläche bis zum Jahr 2030. Und bei allen Zielen, das ist besonders wichtig, muss es Indikatoren geben, es muss Überprüfungsmechanismen geben, es muss Berichtspflichten geben und es muss auch die Pflicht geben, nachzuschärfen, wenn die Ziele nicht erreicht werden. Und jetzt müssen einfach alle Länder sich nationale Biodiversitätsstrategien geben.
Trotzdem gibt es auch Kritik, und zwar von Umweltschutzverbänden. Worauf richtet sich die?
Dieser Nachschärfmechanismus, der fällt relativ soft aus. Und eine wichtige Kritik ist auch, dass zum Beispiel Firmen nicht dazu verpflichtend werden, die Auswirkungen ihrer Tätigkeit auf die Biodiversität zusammenzufassen und zu veröffentlichen. Das wäre bei Agrarunternehmen zum Beispiel auch recht wichtig. Da wollten eigentlich viele Firmen genau das. Weiß keiner so richtig, warum das nicht durchgekommen ist. Es fehlt ein Bezug zum Rohstoffverbrauch und das Landwirtschaftskapitel insgesamt gilt als eher schwach.
Wie ist das Abkommen denn bei der Bundesregierung angekommen?
Also Bundesumweltministerin Steffi Lemke, die war hier ja die ganze Zeit vor Ort, ist es auch noch, hat fleißig mitverhandelt und sie sagt, wenn sie jetzt nach Hause kommt, da geht die eigentliche Arbeit erstmal los.
The support from the floor.
Den wollten wir nicht hören, Moment. Jedenfalls sagt sie, dass eben solche Abkommen oder Naturschutz sei immer auch ein Thema, was sehr konfliktträchtig sei. Und das müsse man einfach sehen, weil es Zielkonflikte gäbe zwischen den Menschen, die eben die davon betroffen sind und erstmal das Gefühl haben, ihnen wird möglicherweise was weggenommen, also diese ganzen Veränderungen, die der Naturschutz mit sich bringt. Und sie sagt aber auf der anderen Seite, wir werden alle ganz viel gewinnen, wir sichern unsere Lebensgrundlagen.
Noch ganz kurz, die Europäische Union hat auch reagiert.
Ja, EU-Umweltkommissar Sinkevicius, der hat hier für alle verhandelt und der war sehr zufrieden, weil er gesagt hat, die Europäische Union, die wird ja immer sehr kritisiert für ihre Pestizid- und Düngemittelreduktionszielen. Und er sagte, also jetzt haben wir eine Bestätigung international, das andere sind umweltschädliche Subventionen, auch da gibt es immer Diskussionen. Und der Gipfel sagt jetzt ganz klar, pro Jahr sollte man 500 Milliarden umwelt- und biodiversitätsschädlicher Subventionen nach und nach versuchen abzubauen.
Jule Reimer war das über die Einigung bei UN-Naturschutzgipfel. Herzlichen Dank. Wer in freier Wildbahn auf einen Löwen trifft, ist in Gefahr. Immer wieder kommt es vor, dass Löwen auch Menschen anfallen und fressen. Die größere Gefahr ist allerdings der Mensch für den Löwen. In vielen anderen Ländern in Afrika sind sie selten geworden, in Ruanda sogar komplett ausgerottet. Doch jetzt hat die Regierung die Raubkatzen zurückgeholt. Über ein erfolgreiches Projekt zum Artenschutz ein Beitrag von Antje Diekans.
Drei Nashörner stehen eng beieinander und stecken die Köpfe zusammen. Ein viertes stromert um einen Busch herum.
Das sind Breitmaul-Nashörner. Sie mögen es, wenn die Landschaft etwas offener ist. Und sie sind gerne zusammen unterwegs.
Penina Kamagaju führt Touristen durch den Akagera-Nationalpark im Osten Ruandas. Das Schutzgebiet hat eine ganz besondere Geschichte. Nach dem Völkermord 1994 in dem ostafrikanischen Land wurde es stark beschnitten.
Wir hatten viele Flüchtlinge, die zurückkamen. Sie waren im Exil geboren und hatten hier kein Zuhause mehr. Darum hat die Regierung beschlossen, dass sie sich auf dem Parkgebiet ansiedeln durften. Die Fläche wurde um fast zwei Drittel verringert.
Die Wildtiere verloren einen großen Teil ihres Lebensraums. Außerdem griffen die neuen Siedler zu den Waffen, wenn sie ihre Viehherden vor Raubtieren schützen wollten. Die Folge: Löwen waren bald komplett in Ruanda ausgestorben, erzählt Drew Bentlin, der Naturschutzmanager des Parks. Er fürchtet eine ähnliche Entwicklung in anderen Ländern auf dem Kontinent.
Es gibt Zahlen, wonach der Bestand an Löwen in einigen Gebieten um 90% zurückgegangen ist. Die ganze Art ist quasi auf der Intensivstation. Wenn wir nicht gezielt eingreifen, um sie zu schützen, wird es immer weniger Löwen geben.
2001 war der letzte Löwe in Ruanda gesichtet worden. 15 Jahre später entschied die Regierung, die Raubkatzen ins Land zurückzubringen. Sie wurden aus Südafrika eingeflogen. 7 Männchen und Weibchen aus unterschiedlichen Regionen, um Inzucht zu vermeiden. Sie fühlten sich offenbar schnell in Ruanda heimisch. Inzwischen sind die Rudel auf rund 50 Tiere angewachsen. Ihre Rolle als Jäger ist wichtig für das Gleichgewicht der Natur, sagt Drew Bentlin.
Die Wiedereinführung der Löwen hat viele Auswirkungen. Aber ein wichtiges Ziel ist, das Ökosystem wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Sie haben einen großen Einfluss auf Beutetiere und verhindern, dass es von ihnen zu viele gibt und dass Flächen zu stark abgegrast werden. Dadurch wird auch die Pflanzenwelt gesünder.
Bei einer Safari durch den Park sind Löwen allerdings nur schwer zu entdecken. Der Akagera-Nationalpark ist hügelig und teils dicht bewachsen. Dafür lassen sich viele andere Tiere blicken, Elefanten, Giraffen, Impalas und sogar ein Leopard am Wegesrand. Außerdem Breitmaul- und Spitzmaul-Nashörner, die ebenso wie die Löwen hier ausgestorben waren und aus Südafrika wieder eingeführt wurden. Der Bestand entwickelt sich auch darum gut, weil die umliegenden Dörfer einen Teil der Einnahmen aus dem Tourismus bekommen. Immer wieder suchen die Wildhüter den Kontakt zur Bevölkerung, um eine wichtige Botschaft weiterzugeben, die auch Rangerin Penina Kamagaju sehr am Herzen liegt.
Wir müssen die Natur respektieren. Meist sind wir Menschen es, die das Gleichgewicht stören. Wenn wir das nicht ändern, wird es irgendwann weltweit viel weniger Tiere geben.
Über die Wiederansiedlung von Löwen in Ruanda war das Antje Diekans. Die unsichtbare Hand des Marktes soll es richten. Die Metapher stammt vom schottischen Ökonomen Adam Smith, der im 18. Jahrhundert damit für die Marktwirtschaft warb. Das marktwirtschaftliche Instrument im Klimaschutz ist der Emissionshandel und die Europäische Union hat sich am Wochenende darauf verständigt, ihn zu verschärfen. Außerdem soll er nicht mehr nur für die Stromerzeugung und für die Industrie gelten, sondern auch für Mobilität und Heizung, also Bereiche, in denen private Haushalte aktiv sind. Was bringt das jetzt für den Klimaschutz? Christoph Balz beschäftigt sich damit bei der Organisation German Watch, deren politischer Direktor er ist. Guten Tag, Herr Balz.
Ich grüße Sie herzlich.
Herr Balz, wird die unsichtbare Hand jetzt dafür sorgen, dass beim Klimaschutz in Europa alles gut wird?
Also die unsichtbare Hand hat immer nur dann gezeigt, dass sie im Klimaschutz was erreichen kann, wenn der Deckel möglichst hart da oben drauf ist. Das heißt, dass es Cap and Trade ist. Und das ist jetzt hier die Stärke dabei, dass das Klimaschutzziel in etwa verdoppelt wird von der Geschwindigkeit her gegenüber dem, was bisher vorgesehen gewesen ist. Und das wird in der Tat einen erheblichen Druck auf die insbesondere die Kohlebranche auswirken. Ich rechne damit, dass wir ungefähr um 2030 jetzt europaweit aus der Kohle fast gesamthaft ausgestiegen sein werden. Und auf die Industrie, dort ist jetzt noch ein großer Ermäßigung bis 2026, wie viel sie noch an freien Zertifikaten bekommen. Aber der Druck, dass sie bis 2026, 2027 ihre großen Investitionen wie die Stahlindustrie, wie andere Branchen, Zementindustrie oder andere, die jetzt dann treibhausgasneutral sein können, der ist sehr groß, dass in den nächsten 3 Jahren jetzt auch entsprechende Investitionen getätigt werden. Von dem her bringt uns das schon ein gutes Stück weiter, auch wenn es uns noch nicht auf den eigentlich notwendigen 1,5 Grad Pfad bringt, auf den die EU verbal eigentlich immer einsteigen wollte.
Nochmal zur Erläuterung, wie funktioniert der Emissionshandel?
Der Emissionshandel funktioniert so, dass das begrenzt wird, wie viele Emissionen noch ausgestiegen werden und dass diese Begrenzung jedes Jahr verschärft wird. Das heißt, das wird dann jetzt um mehr als 4% pro Jahr verschärft werden. Zunächst 4,3 und dann 4,4%, dieser lineare Faktor. Und dann können die trotzdem, weil sie jetzt in ganz Treibhausgasneutralität umsteigen, damit die Zertifikate nicht brauchen, die sie haben, die können das an andere verkaufen dabei. Und mit der Zeit müssen alle das ersteigern, wenn sie überhaupt zertifizieren wollen. Das wird eben schrittweise jetzt eingeführt und damit wird der Druck noch größer. Und ohne dass man ersteigerte Zertifikate hat und der Markt setzt eben den Preis, wie hoch das ist, wie viel man dafür bezahlen muss. Und wenn man die nicht ersteigert, dann kann man dementsprechend auch nicht mehr emittieren.
Muss sich denn die Klimaschutzbewegung jetzt überhaupt noch mit Kohlekraftwerken und Windrädern beschäftigen, wenn der Markt das Ganze über die Obergrenzen für Emissionen sowieso regelt?
Also für den Kohleausstieg ist das in der Tat jetzt ein sehr starker Anreiz, dass das gelingen wird. Und wenn das nicht durch Subventionen und ähnliche Regelungen, langfristige Lieferverträge oder Ähnliches konterkariert wird von der Politik, dann würde das sehr gut helfen. Für den Neubau von Windenergie liefert dieser Mechanismus alleine nicht die notwendige Grundlage. Hier brauchen wir, damit das dementsprechend beschleunigt wird, eine ganze Menge zusätzliche Dinge, um die entsprechende Fläche zur Verfügung zu stellen, um die entsprechenden Facharbeiter zu haben, die das mit umsetzen können, um die Bürokratisierung von einem Antrag, der eingereicht ist, bis er bewilligt ist, auf ein anderes Geschwindigkeitstempo zu bekommen. Das heißt, da reicht das bei Weitem nicht aus.
Sie sagten, es ist noch nicht der angemessene Beitrag zur Einhaltung des 1,5-Grad-Limits. Wie nah kommen wir dem denn? Was müsste noch zusätzlich passieren?
Also wir können dabei dann, wenn das so gelingt, wie ich erhoffe, dass die Kohle schneller abgebaut wird und die entsprechenden Zertifikate dann aus dem Markt genommen werden. Das ist den Staaten empfohlen worden, aber nicht verpflichtend gemacht worden, dass sie diese Zertifikate, die bei Kohle, bei frühzeitigem Kohleausstieg frei werden, dann aus dem Markt genommen werden. Wenn das gelingt, dann würden wir bei 60-62% von dem Treibhausgasziel insgesamt für Europa bis 2030 sein. Da sind wir also ein gutes Stück dann vorangekommen. Wir müssten aber bei 65-70% sein oder durch internationalen Klimafinanzierung helfen, dass andere Staaten, gerade auch ärmere Entwicklungsländer, viel schneller, als sie es eigentlich aus Gerechtigkeitsgründen machen müssten, auf 100% erneuerbare Energien umsteigen. Dass sie sozusagen dort hinspringen direkt, ohne das fossile, die fossile Phase erstmal groß rein zu investieren. Das wäre die andere Möglichkeit, wie uns das gelingen kann.
Christoph Barth von German Watch war das über die Einigung zum Emissionshandel in der Europäischen Union. Herzlichen Dank für das Gespräch. Wenn die Schulden über den Kopf wachsen, dann zählt jeder Cent. Ausgaben, die nicht unbedingt erforderlich sind, gehören auf den Prüfstand. Und wenn es wirklich schwierig wird, dann ist auch Beratung nötig, auch um eine Einigung mit Gläubigern zu erzielen oder vielleicht auch durch eine Verbraucherinsolvenz zu gehen. Doch die Schuldnerberatung kostet auch Geld und das erhöht die Hürde, dorthin zu gehen und sich helfen zu lassen. Ein Bündnis aus Bürgerbewegung Finanzwende, Schuldnerberatungsstellen und anderen fordert jetzt, diese Beratung kostenlos zu machen. Mischa Erhardt berichtet.
Kostenlose Schuldnerberatung für alle jetzt. So lautet die Kernforderung eines Bündnisses aus Bürgerbewegung Finanzwende, dem Institut für Finanzdienstleistungen und der Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung.
Nimmt man etwa eine Rentnerin mit kleiner Rente, die Schuldnerberatung braucht, aber keinen Anspruch hat, dann kann es im Extremfall dazu kommen, dass sie eben auch nicht beraten wird, es sei denn, sie zahlt dann noch selber dazu.
Sagt Michael Möller, Verbraucherschutzexperte bei der Bürgerbewegung Finanzwende.
Das heißt, im Extremfall müsste sich dann vielleicht eine sowieso schon überschuldete Rentnerin zusätzlich verschulden, um Schuldnerberatung zahlen zu können. Das ist eine absurde Situation und kann so nicht sein. Je früher Menschen kommen, desto besser können sie auch beraten werden. Und je niedriger die Zugangshürden sind, desto erfolgreicher ist letztlich auch die Beratung.
Deswegen fordern die Organisationen ein Recht auf kostenfreie Schuldnerberatung, vor allem vor dem Hintergrund der aktuellen Krise und den explodierenden Kosten angesichts der hohen Inflation.
Immer mehr Menschen kommen derzeit finanziell unter Druck und es sieht einfach so aus, als ob der Beratungsbedarf steigen wird. Es gibt auch Hinweise darauf, dass an einzelnen Beratungsstellen derzeit schon die Nachfrage gestiegen ist. Deswegen finden wir es gerade besonders wichtig, jetzt dieses Thema voranzubringen.
Das legen auch Daten aus dem Schuldneratlas der Auskunft der Kreditreform nahe. Demnach sind in Deutschland fast 6 Millionen Menschen überschuldet. Häufige Ursachen sind Arbeitslosigkeit, Krankheit oder zu geringe Einkommen. Doch nicht einmal jeder Zehnte bekommt Hilfe von einer Schuldnerberatung. Zwar ist die Anzahl von Privatinsolvenzen in diesem Jahr im Vergleich zu 2021 leicht zurückgegangen, doch spielen hier zum einen statistische Effekte eine Rolle. Aufgrund einer Gesetzesänderung haben im vergangenen Jahr besonders viele Menschen Privatinsolvenz angemeldet, sodass das Vergleichsniveau hoch ist. Zum anderen helfen die verschiedenen Hilfen für Verbraucherinnen und Verbraucher, die die Bundesregierung in Reaktion auf Pandemie und Energiekrise beschlossen hat. Doch rechnet Patrick Ludwig Hansch von Kreditreform damit, dass Privatinsolvenzen aktuell zunehmen.
Die Krisensituation, die verschärft sich Anfang 2023 aber wahrscheinlich für die Verbraucher erheblich. Das legen auch die Daten aus unserem Schuldneratlas nahe. Und da ist tatsächlich mit einer deutlich verschärften Situation für die Verbraucher zu rechnen.
Die Privatinsolvenz ist ein Weg, den überschuldete Verbraucherinnen und Verbraucher gehen können. Sie geht über 3 Jahre. Am Ende steht eine Befreiung von den Restschulden. Ob das im Einzelfall sinnvoll ist, kann eine Beratung klären helfen. Zwar gibt es noch kein Recht auf kostenfreie Beratung, dennoch viele Anlaufstellen, die kostenfreie Schuldnerberatung jetzt schon anbieten. Josephine Lietzau, Bank- und Kreditexpertin beim Geldratgeber Finanztipp.
Also bei anerkannten Schuldnerberatungsstellen ist es oft so, dass die Betroffenen kostenlose Hilfe bekommen. Das wären zum Beispiel Arbeiterwohlfahrt, Caritas, Diakonie oder Rotes Kreuz. Man kann sich natürlich auch Hilfe beim spezialisierten Anwalt besorgen. Also meinetwegen Fachanwalt für Insolvenzrecht, das würde natürlich dann was kosten.
In jedem Fall kann es hilfreich sein, wenn Menschen, die finanziell überfordert sind oder in eine schwierige Lage geraten, sich frühzeitig Hilfe suchen, rät Lietzau. Auch weil zunehmend Menschen Hilfe suchten und dadurch Termine in den Schuldnerberatungen nicht von heute auf morgen möglich sind.
Wenn man merkt, dass es knapp wird, kann man sich schon mal so gucken, dass man einen Termin kriegt bei einer Schuldnerberatung, vielleicht auch bei den Verbraucherzentralen, mal schauen, ob die einen helfen können. Also zu gucken, hat man zu viele Verträge, hat man vielleicht zwei Handyverträge, zu viele Versicherungen, die man nicht braucht. Irgendwas, was man kündigen kann, damit man sich ein bisschen Freiraum bei den Finanzen schafft.
Im Koalitionsvertrag der Ampel in Berlin ist zwar vereinbart, die Schuldner- und Insolvenzberatung auszubauen. Geschehen sei allerdings bislang wenig, kritisieren Bürgerbewegung Finanzwende, Institut für Finanzdienstleistungen und die Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung.
Ein Beitrag von Mischa Erhardt.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Auf Bildern oder Bildschirmen sehen wir zweidimensional, doch die Welt hat bekanntlich eine weitere Dimension. VR-Brillen zeigen eine virtuelle Welt in drei Dimensionen und das Ergebnis ist so perfekt, dass es dem echten Leben täuschend ähnlich sieht. VR-Brillen sind allerdings noch ziemlich teuer, doch vielleicht sind sie zu Weihnachten etwas ganz Besonderes. Die Stiftung Warentest hat sie geprüft, der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger.
In der virtuellen Realität sind der Fantasie kaum noch Grenzen gesetzt. Eine Achterbahnfahrt, kein Problem. Auch Konzertbesuche oder je nach Software ein Spaziergang im Weltall. Über die Virtual Reality Brille wirke alles unheimlich real, sagt Martin Gubin von der Stiftung Warentest, den diese Untersuchung sichtlich begeistert hat.
Man kann das am besten mit einem Spiel erklären. Da steht man auf einem Brett, was aus einem Wolkenkratzer rausragt. Und viele meiner lieben Kollegen haben sich nicht mal auf dieses Brett getraut. Man steht dabei natürlich im Büro oder man steht im Wohnzimmer. Man ist also sicher. Aber die Brillen simulieren das so authentisch, dass das Hirn wirklich denkt, ich bin auf diesem Brett auf dem Wolkenkratzer.
Untersucht wurden 8 VR-Brillen. Sie kosten bis zu 1.400 Euro. Ein teures Vergnügen, weshalb sich wohl auch noch kein Massenmarkt dafür entwickelt hat. Die Brillen liefern die visuelle Darstellung und auch den Ton. Umgekehrt ist der Nutzer durch Sensoren mit seinen Körperbewegungen interaktiv in das Geschehen eingebunden. In der Untersuchung punkten die Brillen vor allem visuell, dank der Stereoskopietechnik.
Stereo, weil man mit beiden Augen gleichzeitig auf dasselbe Bild in der Brille schaut. Das heißt, man sieht es quasi zweimal mit jedem Auge. Und dadurch fügt sich im Hirn quasi ein 3D-Eindruck zusammen, sodass man dann eben wirklich die virtuelle Welt genauso 3D, 360 Grad wahrnimmt, wie die reale Welt.
Angeboten werden zwei verschiedene Systeme von VR-Brillen. Sogenannte Standalone-Modelle arbeiten eigenständig. Die Brille muss nicht, kann aber per Kabel mit einem leistungsstarken Computer verbunden werden. In der Untersuchung hatten die kabelverbundenen Modelle leichte Vorteile. Warentester Martin Gubin.
Die mit Kabel, die haben zwar Stolpergefahr, aber sie haben auch eine etwas bessere Grafikleistung, weil sie eben die Anwendung vom Computer geliefert bekommen. Und auch die Bewegungsverfolgung funktioniert dort meist etwas besser. Bewegungsverfolgung heißt, alle Bewegungen, die ich mache, werden ja in die VR-Welt übertragen. Und dazu müssen sie erstmal mit Sensoren erfasst werden. Und das klappt bei den PC-gesteuerten Brillen teilweise etwas besser.
Unterschiede gibt es auch beim Tragekomfort. Geräumigere VR-Brillen eignen sich besser für Brillenträger. Und entscheidend für das virtuelle Erlebnis sind natürlich auch die Programme, die per App angeboten werden.
Es gibt so ein paar Sachen, die nicht auf jeder VR-Brille funktionieren. Das hängt vom App Store ab, den man dort nutzt. Aber wenn man zum Beispiel einen PC an die Brille anschließt, kann man auch verschiedene App Stores nutzen. Spiele sind oft sehr, sehr faszinierend. Wir haben auch Videos ausprobiert, die überzeugen meist nicht ganz so stark. Und dann gibt es so Sachen wie Google Earth VR, wo man quasi die Welt im VR kennenlernt, über sie hinwegfliegt. Auch das war ziemlich begeisternd.
Testsieger wurde das kabelverbundene Modell Valve Index für knapp 1.100 Euro. Es benötigt aber auch einen sehr rechenstarken Computer. Weshalb gerade für Einsteiger die VR-Brille Quest 2 von Meta für 540 Euro interessant sein dürfte. Ebenfalls mit gutem Qualitätsurteil und sie lässt sich auch ohne Rechner verwenden.
Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger war das. In den Informationen am Mittag beantwortet gleich der FDP-Klimapolitiker Olaf in der Beek Fragen zum EU-Emissionshandel. Die Fragen stellt Jasper Barenberg und für Umwelt und Verbraucher verabschiedet sich Georg Ehring mit Dank fürs Zuhören.